Dürft euch gerne setzen, die Fenster einmal aufmachen. Es ist gut bei dem wunderbaren Wetter. Schön, dass du da bist. Die Reihen sind heute etwas gelichtet. Es ist manchmal so in Ferienzeiten und die Rangers sind auf einem Hike. Den einen oder anderen haben wir heute Morgen noch verabschiedet. Das ist gut. Es ist gut, rauszugehen, zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben, etwas zu erleben, auch geistlich etwas zu erleben. Und das, ich habe das so gedacht, das hat sich auch so in den Liedern ausgedrückt. Von Freiheit war da die Rede. Wir sind nicht Sklaven von Dingen, die uns vielleicht manchmal so beschäftigen und bedrücken, die uns in Gedanken runterziehen wollen, sondern, Johanna, du hast das auch nochmal so im Gebet ausgedrückt, ich bin frei, ich bin kein Sklave. Und ich glaube, so in dieser Freiheit zu leben, das ist ein totales Geschenk. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Dafür hat der Vater seinen Sohn in diese Welt geschickt. Extra für dich. Amen. Amen. Das ist gut. Ich habe ganz liebe Grüße aus dem Haus Felsengrund in Landshut mitgebracht. Ich war letzte Woche da. Sie haben ihr Gemeindehaus eingeweiht und wir hatten eine richtig gute Zeit. Ich bin gespannt, was Gott so aus dieser Gemeinde tun wird. Ist im Moment so eine ein bisschen kleinere Gemeinde, überwiegend auch aus älteren Geschwistern. Aber sie haben das so auf dem Herzen gehabt. Schon seit 20 Jahren haben sie dort ein Grundstück. Und das war jetzt einfach die Zeit dran, dieses Haus zu bauen. Alles nicht ganz einfach, aber man spürt, es steckt so eine Leidenschaft auch für diese Stadt dort. Und zu sehen, wie auch andere Gemeinden und Geschwister aus der Stadt so an diesem Nachmittag da waren, das war ein echtes Geschenk. Und ich soll ganz, ganz liebe Grüße mitbringen. Wunschkonzert Ältestenwahl? Anforderungen an Älteste, das habe ich so über diese Predigt geschrieben. Der Hintergrund, warum überhaupt dieses Thema? Wir werden im nächsten Frühjahr eine Wahl unserer Gemeindeleitung haben, der Ältestenschaft. Älteste, das sind so nach unserem Verständnis, wie wir es auch in der Bibel sehen, letztlich die Gemeinde, das sind Menschen, die so die ganze Gemeinde in den Blick nehmen, die von Gott eine Berufung auch haben, zu leiten. Und als wir jetzt so darüber nachgedacht haben, wie wollen wir das gestalten, wir wollten uns Zeit für diesen Weg mit euch nehmen. Wir wollten nicht irgendwann sagen, ach ja, übrigens, es ist mal wieder soweit, weil das in unserer Satzung drin steht. Wir haben euch ja auch letztes Jahr im Juli, war es, hatten wir eine Mitgliederversammlung, wo wir euch so um nochmal ein Votum gebeten haben, auch so in diesen Prozess wirklich einsteigen zu können. Denn es geht da nicht irgendwie um Demokratie, es geht auch nicht um Sympathien, sondern es geht am Ende darum, dass wir Berufungen erkennen. Wo hat Gott Menschen berufen, Gemeinde zu leiten, speziell auch diese Gemeinde zu leiten, uns zu leiten? Und es geht auch um Vertrauen. Und da werde ich nächste Woche nochmal so einen Blick drauf werfen, wie entsteht eigentlich Vertrauen? Was macht es miteinander von Gemeinde und ihrer Leitung aus? So, die Themen, was machen eigentlich so Älteste? Wir saßen jetzt am Mittwoch zusammen. Wir haben ja im Moment auch so einige aus der Gemeinde, die wir dazu nehmen, Hospitanten dabei. Und ich habe mal so fünf Schlagworte, die ich euch mal so nennen will, worum es geht. Und das ist jetzt vielleicht alles so auf einer relativen hohen Flughöhe, aber trotzdem, natürlich geht es zuallererst um die Lehre. Ich werde euch gleich auch noch einen Text aus dem Neuen Testament vorlesen, da merkt man das auch wieder. Und das ist vielleicht heute, scheint es gar nicht mehr so notwendig zu sein. Wir wissen doch nicht, wir alle haben wir das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, das beten wir alle und irgendwie scheint damit alles klar zu sein. Und trotzdem merkt man, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, hey, das ist durchaus relevant, auch zu fragen, was macht uns als Gemeinde aus, auch in der Ergänzung zu anderen Gemeinden, die im Reich Gottes unterwegs sind. Wir wollen uns ja nicht abgrenzen, abschotten, sondern wir wollen bewusst erkennen, was ist das, was Gott in unsere Gemeinde hineingelegt hat und was hat er auch in andere Gemeinden hineingelegt, in andere Gemeindebewegungen. So, es braucht eine gewisse Vertiefung auch dessen, was wir sind. Lehre möchte ich das mal so nennen. Geht auch darum, einfach zu verstehen, was ist eigentlich am Kreuz passiert. Das wollen wir vermitteln, das wollen wir leben. Und das ist ja nicht nur etwas, was wir einmal im Jahr tun an Karfreitag, sondern das durchdringt unser ganzes Leben. Befreit, das haben wir in den Liedern gesungen. Ausrichtung habe ich da geschrieben. Was sind so die Schwerpunkte, die wir empfinden, wo wir als Gemeinde auch hingehen sollen? Gerade so in dieser Zeit ist das nochmal so eine richtig große Chance, auch weil so viel in Bewegung ist, weil auch große Unsicherheiten da sind, nochmal bewusst zu fragen, was ist unser spezieller Auftrag in dieser Stadt? Werte hängen damit zusammen. Was ist für unser Miteinander auch wichtig? Wie wollen wir zum Beispiel Barmherzigkeit leben? Wie wollen wir Großzügigkeit leben? Ist das überhaupt ein Wert? Oder wollen wir vielleicht doch eher sagen, wir wollen ein bisschen geizig sein, wollen mal gucken, nicht so viel dem anderen geben. Hauptsache, wir kommen irgendwie voran. Also das sind so Dinge im Miteinander. Wollen wir offen miteinander umgehen? Oder wollen wir sagen, nö, wenn du was von mir willst, dann komm auch einfach mal. Also das sind alles so Dinge des alltäglichen Miteinanders. Wie wollen wir auch miteinander umgehen? Was sollen Menschen, die hier hinkommen, auch erfahren? Und dann natürlich zwei wichtige Punkte. Personal, also das heißt, ja, wer hupft hier vorne eigentlich rum, ist zum Beispiel eine Frage, nicht? Also vor allen Dingen derjenige, der auch noch dafür bezahlt wird oder diejenigen, die dafür bezahlt werden. Also das ganze Thema von, wer soll Leiter, Hauptleiter oder wer sind die Pastoren dieser Gemeinde? Das sind wichtige Fragen. Und dann eben auch Finanzen. Was machen wir eigentlich mit dem Geld? Und da geht es nicht nur darum, dass wir sagen, ja, wir haben halt ein bisschen Geld und dann gucken wir mal, dass das Haus irgendwie in Schuss bleibt, sondern Finanzen, Geld ist auch etwas, ich sag mal, eine geistliche Investition in die Zukunft. Das, wofür wir uns entscheiden, wo wir Geld hingeben, da wird auch etwas wachsen. Und da, wo wir es nicht hingeben, da wird auch wahrscheinlich nichts wachsen. Also wir als Gemeinde empfinden, wir saßen gerade gestern Nachmittag als Finanzteam auch nochmal so zusammen. Wo ist eigentlich das Finanzteam? Wo sitzt ihr? Da hinten ist der Klaus, da ist die Eva Maria, der Walter ist da. Georg, bist du auch da? Nee, der ist zu Hause, wir grüßen dich ganz lieb. Und nochmal zu verstehen, auch dass Mission, Außenmission für uns ein ganz wesentlicher Punkt ist und dass ein nicht unerheblicher Teil dessen, was ihr hier zusammentragt, was wir gemeinsam auch dringend wirklich auch speziell dafür gedacht ist und auch dafür eingesetzt wird, dass Menschen weltweit mit dem Evangelium unterwegs sind. Also das sind so ganz grundsätzliche Entscheidungen, die auch hier immer wieder vorbereitet werden, wo wir euch natürlich dann auch mit hineinnehmen. Aber es muss jemanden geben, der da vorausdenkt, der auch empfindsam ist. Und das macht letztlich Gemeindeleitung aus. Ja, und da muss man auch noch ab und zu mal ein paar Schwierigkeiten lösen. Das kommt auch noch mit dazu. Und ich möchte euch, was gerade so in den jetzigen Zeiten, was man auch mal so ganz neu merkt, ist auch, dass wir oft vom Gleichen reden und doch unterschiedliche Vorstellungen haben. Also wenn ich jetzt hier mal so durch die Reihe gehen würde und würde sagen, was macht für dich Gemeinde aus, dann würden wir ähnliche, aber doch auch unterschiedliche Bewertungen oder Beschreibungen hören. Und so ist es vielleicht auch mit dem, was ist ein Konzert? Wunschkonzert Ältestenwahl, was ist ein Konzert? Nicht vor ein paar Jahren haben wir das gesehen, das war in Hamburg in einem Park, da war irgendwie so ein, ich glaube ein Gospelchor, der sang da und da saßen die Leute drin. Ist das für dich, wenn du Konzert hörst, ist es das, was bei dir so losgeht? Ich befürchte bei vielen nicht. Vielleicht ist es eher das, so ein klassisches Konzert, ja? Und das macht für mich wirklich, das macht für mich Musik aus. Ein großes Orchester, die von einem Dirigenten geleitet werden und etwas vorbereitet haben. Oder ist es vielleicht doch eher das? So ein jugendliches Konzert. Ich sage jugendlich, vielleicht sind die Leute gar nicht jugendlich. Vielleicht sind da die 60-, 70-Jährigen, die bei kräftiger Musik und wunderbarer Beleuchtung und hell erstrahlter Bühne irgendein Lied singen. Vielleicht ist es sogar Lobpreis, ich weiß es nicht. Ne? Keine Ahnung. Aber so haben wir mit dem Wort Konzert ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und genauso ist es auch mit Menschen. Also wenn ich jetzt euch fragen würde, was ist ein Musiker, dann habt ihr vielleicht das vor Augen. Nicht? Jemand, der so auf der Bühne steht und die Leute richtig so mitreißt, der so sein Lied richtig losschmettert. Ist das so eure Vorstellung, ja? Okay, ihr wart lange nicht mehr im Konzert. Oder ist es vielleicht doch eher so der Straßenmusiker? Ja, so der da so hinter voller Begeisterung auf der Straße sitzt und einfach so die Leute mitnimmt, einfach so spielt, weil er Freude dran hat und dann hat er vielleicht noch so ein Körbchen aufgestellt und da kann man vielleicht sogar hingehen und sagen kann, hey, magst du dich mal dieses Lied spielen oder das Lied spielen? Vielleicht verkauft er auch eine CD, keine Ahnung. Oder übertragen können wir auch sagen, hey, das eine, der Bühnenmusiker, das ist so der eine richtig gute Show hinlegt. Und das ist genau das, was wir auch so als Gemeinde, als Gottesdienst wollen. Oder vielleicht sind aber auch andere Leute, die sagen, nee, wir müssen raus auf die Straße, so wie dieser Musiker. Wir müssen einfach mal machen und losgehen. Was ist ein Musiker? Was ist ein Ältester? Und wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen. Wir müssen ein bisschen darüber nachdenken, worauf kommt es im Wesentlichen an? Und wenn Christen fragen, worauf kommt es im Wesentlichen an, dann ist das eigentlich immer die Frage, was steht denn da eigentlich in der Bibel? Und selbst wenn man danach guckt, wird man immer noch etwas ganz Unterschiedliches feststellen. Ich habe euch einen Bibeltext aus dem Neuen Testament mitgebracht, vom Apostel Paulus, den schreibt er an einen Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter, der Titus, der hat eine große Aufgabe, der soll nach Kreta fahren. Nun, er soll da nicht Urlaub machen, wie das vielleicht heute Leute tun, wenn sie nach Kreta fahren, sondern er soll älteste Leiterschaften in ganz verschiedenen Gemeinden einsetzen. Also wir nehmen uns jetzt viel Zeit, um eine Ältestenschaft einzusetzen. Der Titus hatte die große Aufgabe, er sollte in verschiedenen Gemeinden Älteste einsetzen. Also es war eine viel herausfordernde Aufgabe, in den verschiedenen Gemeinden, wir wissen nicht wie viele, nachzugucken, was für Leute sind da. Und jetzt gibt der Paulus eben so ein paar Tipps mit, worauf er achten soll. Und ich lese mal ab Vers 5 bis Vers 9 vor. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen. Ihr müsst jetzt einfach oben links anfangen. Ich habe das ein bisschen anders mal aufgedröselt und strukturiert. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das noch nicht Erledigte in Ordnung bringst und so, wie ich es dir aufgetragen habe, in den einzelnen Städten Älteste einsetzt. Einem Ältesten, und jetzt kommen so ein paar interessante Anforderungen, einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er muss seiner Frau treu sein, ich ergänze mal seinem Ehepartner, und vertrauenswürdige Kinder haben, die nicht als zügellos oder ungehorsam bekannt sind. Wenn einer der Gemeinde vorsteht, darf er keinerlei Anlass zum Tadel geben, denn er verwaltet das Haus Gottes. Er darf nicht eigenmächtig oder jähzornig sein, kein Trinker und kein Schläger. Er darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern soll gastfreundlich und ein Freund des Guten sein. Er soll einen gesunden Menschenverstand besitzen, gerecht und gottgefällig leben und sich selbst beherrschen können. Dann wird er muss ein Mann sein, der sich an das zuverlässige Wort Gottes hält, wie es gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gläubigen mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Gegner zu widerlegen. Fand ich spannend. Ich habe euch noch mal eine zweite Auflistung gebracht, die ist 2000 Jahre jünger. Da hat sich jemand, Tony Cook, ein Pastor, der sich sehr viel mit Leiterschaft beschäftigt, auch über Gedanken gemacht, natürlich auch von der Bibel her. Und er hat folgende Gedanken mal so aufgeschrieben. Anforderungen an Älteste. Sie sollen loyal sein. Sie pflegen einen ausgewogenen Lebensstil. Sie sind beziehungsfähig, sind treu, haben eine tadellose Einstellung, sind integer und ehrlich, sind einsichtig und verständig, sind dienstbereit, sind tatkräftig und begeisterungsfähig, sind flexibel und wachstumsorientiert, haben Eigenmotivation, sind kommunikationsfähig, multiplizieren sich und sind weise in ihrem Predigtdienst. So, jetzt darfst du losziehen und dir die entsprechenden Leute aussuchen. Ist ganz einfach, oder? Superman, genau, so würden wir vielleicht denken. Ich möchte das mal so formulieren oder vielleicht ein bisschen zusammenfassen, weil Paulus uns einen ganz großen Freiraum gibt. Wir können das, was Paulus dem Titus schreibt, auf zweierlei Arten verstehen. Wir können das so lesen, dass wir sagen, du, lieber Titus, genau das muss vorher sein und nur das müssen diese Leute tun und alles andere nicht. Wir können aber auch sagen, das ist die Essenz, das ist das Wesentliche, worauf es eben auch ankommt, neben allen anderen Dingen, die Paulus so in seinen Briefen schreibt. Ich will es mal so formulieren, Paulus erwartet von den Leitern, und wir reden hier wirklich von denen, die Gemeinde leitet, die durch ihr Vorbild, durch ihre Art und Weise, wie sie auch leben, erwartet von den Leitern einen geordneten Lebenswandel. Kann man so verschieden dieser Kriterien drunter fassen. Einen freundlichen Umgang mit den Menschen und Festigkeit in der Lehre und in dem letzten Vers drückt er auch noch etwas aus, nämlich und die Bereitschaft zur Verteidigung. Also ein Ältester ist, der freundlich mit den Menschen umgeht, der sattelfest in dem Wort Gottes ist, der einen geordneten Lebenswandel hat, der freundlich mit den Menschen umgeht und der auch in seinem Herzen eine Verteidigungsbereitschaft für die Lehre, für das, was gelehrt worden ist, auch für die Gemeinde in sich trägt. Und das sind ganz allgemeine Anforderungen, die er stellt und sie geben uns einen großen Freiraum auch für die konkrete Gestaltung. Ich möchte das vielleicht mal ich möchte das mal so formulieren, für die einzelnen Persönlichkeiten macht Paulus keine großen Voraussetzungen. Und da sage ich gleich noch etwas zu. Und wir haben manchmal, und deshalb habe ich euch so das Bild von diesen beiden Musikern gezeigt, wir haben manchmal so bestimmte Vorstellungen, nicht wie ein Ältester zu sein hat. Das muss vielleicht ein ganz ruhiger sein. Das muss immer vielleicht ein ganz ruhiger, oder vielleicht muss es auch ein ganz engagierter Mensch sein. Nein, dass wenn wir die Bibel nehmen, merken wir einen großen Freiraum. Anders formuliert, wir brauchen eine vielfältige Gruppe von Leuten, die diese Gemeinde leiten. Es gibt nicht die eine Persönlichkeit eines Ältesten. Ich habe gerade schon gesagt, das ist immer der Ruhige. Und wir sollten auch fragen, wen haben wir denn in der Gemeinde und nicht, wen hätten wir denn gerne in der Gemeinde? Klar, Jesus sagt, wir sollen um die Mitarbeiter bitten, aber wenn es darum geht, wer soll diese Gemeinde leiten, dann ist zuallererst die Frage, wen haben wir denn in der Gemeinde? Wo sind denn die Berufungen? Und damit bin ich bei den Persönlichkeiten. Wir brauchen beides. Wir brauchen Macher und wir brauchen Denker. Wir brauchen Menschen, die Aufgaben erkennen und anpacken. Wenn es das nicht gibt, dann passiert recht wenig. Und genauso brauchen wir Menschen, die vorausdenken und die auch Dinge prüfen. Und sie beide, wie jeder in der Gemeinde, wie jeder, der Jesus nachfolgt, müssen bibelfest sein. Wenn derjenige, der einfach super Ideen hat und immer nur die Aufgaben sieht, einfach losrennt und immer nur losrennt, aber nicht auch mal fragt, ist das eigentlich auch dran? Nicht einfach auch mal fragt, ist das eigentlich das, was unser Auftrag ist? Was sagt eigentlich das Wort Gottes dazu? Genauso, wenn derjenige, der immer nur nachdenkt, wenn er nicht anfängt, vom Wort Gottes her auch mal Dinge wirklich in die Zukunft auch zu sehen, Herr, was ist eigentlich auch hier wieder der Auftrag? Was ist der Auftrag für die jetzige Zeit? Und zu sagen, hey, ja, aus meinem Nachdenken kriege ich aber ganz konkrete Dinge, die ich jetzt einfach tun soll. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Menschen, die nachdenken, und wir brauchen die, die anpacken und die einfach auch Aufgaben sehen. Und sie beide müssen auf dem Wort Gottes stehen. Wir brauchen die Wagemutigen und die Besonnenen. Jetzt könntest du sagen, na, der Macher ist ja auch ein Wagemutiger. Nee, meine Lebenserfahrung sagt mir etwas anderes. Wagemut bedeutet, das sind Menschen, die mutig Neuland betreten, die auch mal bereit sind, unkonventionelle Wege zu gehen. Und ich glaube, wir brauchen das. Wir müssen lernen, dass wir in Zeiten leben, wo wir neue Wege gehen würden. Ich wiederhole mich. Das, was 40, 50 Jahre funktioniert hat, können nur in Ansätzen Rezepte sein für die Art und Weise, wie wir in den nächsten, ich will euch mal eine Frage stellen. Diese Gemeinde hat vor einigen Jahren 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Dieses Jahr sind wir 65 geworden. Ich habe kürzlich mal jemandem die Frage gestellt, was brauchen wir als Gemeinde, wenn wir nochmal 65 werden wollen? Wenn wir 130 Jahre alt werden wollen? Ich finde, das ist eine ganz spannende Frage. Weil dann fragen wir nämlich nicht mehr, was brauchen wir die nächsten 5 Jahre, sondern dann merken wir brauchen noch etwas ganz viel Tieferes. Wenn wir mal zurückblicken, was Kirche und Gemeinde in den letzten 65 Jahren alles ausgehalten hat, und wo sie durchgegangen ist, auch weltweit, was für Krisen, auch in diesem Land. Und trotzdem gibt es diese Gemeinde noch. Dann macht uns die Zukunft keine Angst und wir spüren, wir werden mit unserem Herrn in die Zukunft gehen können. Und ich wünsche mir, dass wir 130 werden, das werde ich nicht mehr erleben. Aber wenn wir uns diese Frage stellen, was bräuchten wir, damit wir 130 werden, werden wir merken, was wir der nächsten und übernächsten Generation mitgeben müssen, damit das überhaupt eine Chance hat, Realität zu werden. Also wir brauchen die Wagemutigen, die bereit sind, Neuland zu betreten. Und genauso brauchen wir die Besonnenen, die fragen, wo ist eigentlich die Kontinuität, wo ist auch so der rote Faden? Denn wir müssen die Menschen mitnehmen, wenn wir auch Neues wagen wollen. Und wir können nicht einfach irgendetwas tun, sondern wir haben auch eine Geschichte. Wir haben Menschen in dieser Gemeinde, die diese Gemeinde aufgebaut und mitgetragen haben, bis heute. Also wir brauchen beides, die Wagemutigen und die Besonnenen. Und wisst ihr, und beide, deshalb habe ich das hingewiesen, sie müssen Beter sein. Auch der Wagemutige muss ein Beter sein, genauso wie derjenige, der besonnen ist. Wenn der Besonnene aufhört zu beten, dann wird er nur noch besonnen sein und sich irgendwann einen Sonnenbrand holen. Und wenn der Wagemutige aufhört zu beten, dann wird er irgendwas machen. Aber wenn er spürt, so wie der Petrus, als Jesus gekommen ist, auf dem Wasser gespürt hat, ich verlasse jetzt das Boot und ich steige hinaus. Also das war echt Neuland, was der Petrus da betreten ist. Also zumindest für ihn. Das hat er vorher noch nicht gemacht. Ob er es nachher nochmal gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er hat es getan. Wir brauchen Frauen und Männer. Ich habe jetzt überlegt, warum brauchen wir eigentlich Frauen und Männer? Weil das gerade so hip ist? Weil die Frauen sowieso jetzt ganz viel tun, nicht mehr nur zu Hause sind? Muss das jetzt dann auch in der Gemeinde sein? Kann man ja mal fragen. Ich glaube, dass wir diese Ergänzung von Frauen und Männern brauchen. Ich glaube, dass wir, und jetzt seht es mir bitte nach, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Eigenschaften, die man nur Frauen zuschreibt und nur Männern zuschreibt, die man nur jungen Leuten und nur Alten zuschreibt. Es hat am Ende ganz oft viel mit Persönlichkeiten zu tun. Und trotzdem möchte ich so einen Punkt nennen, ich glaube, der viele Frauen extrem oder sehr oft auszeichnet. Und ich glaube, das ist Vielseitigkeit. Vielseitigkeit. Frauen sind oft die so die Managerinnen im Innern sind. Wenn wir mal zurückgucken, auch so ein bisschen in die Kulturgeschichte, sie sind diejenigen, die den ganzen Haushalt geschmissen haben. Und jetzt kriegen sie auch noch hin, dass sie auch noch im Beruf ihre Position stehen sollen. Frauen sind die diese extremen Vielseitigkeiten wirklich irgendwie hinkriegen. Und ich glaube, dass wir Männer an dem Punkt oft, viele oder vielleicht auch nur ich, eine gewisse Beschränktheit haben. Aber Frauen sind die glaube ich, von warum auch immer Gott sich das gedacht hat, diese vielen Bälle, diese ganz vielen unterschiedlichen Bälle extrem gut balancieren können. Die vergessen nicht so schnell, dass ein Kind noch abgeholt werden muss. Ich glaube, ein Mann kann das eher passieren. Irgendjemand hat jetzt hier zugestimmt. Ja. Ihr könnt mich gerne nachher, nicht steinigen, aber ihr könnt sagen, nee, das stimmt alles nicht und ich bin ein ganz vielseitiger Mann. Ich segne dich, es ist total gut. Aber wenn ich so ein bisschen hineinschaue, ich glaube, dass das im Kern eine richtige Stärke ist und dass wir diese Vielseitigkeit brauchen, auch in der Gemeinde. Und ich merke das auch, wir haben ja seit ein paar Jahren auch eine starke Frau, eine vielseitige Frau, im Ältestenteam, und das ist ein richtiges Geschenk, diese Ergänzung. Und jetzt die Männer. Ich glaube, wir brauchen die Stärke von Männern. Klar, es gibt auch starke Frauen. Wenn eine Frau vielseitig ist und alles Mögliche hinkriegt und ja auch eine 50, 60 Stunden Woche hat, weil sie alles Mögliche noch irgendwie unter einen Hut bringen muss, dann ist das auch eine Form von Stärke. Aber Paulus schreibt, es geht auch darum, Gemeinde und das Wort und die Lehre zu verteidigen. Auch das machen Frauen, gar keine Frage. Aber wenn es darum geht, Stärke und zu verteidigen, wenn es um Angriffe geht, auch was wir jetzt gerade wieder erleben, auch wirklich handgreifliche Geschichten, dann ist das, glaube ich, etwas, was Gott in Männer hineingelegt hat. Und wir brauchen dieses beide. Wir brauchen die Menschen, die mit Kraft nach vorne gehen, genauso wie diejenigen, die vielseitig unterwegs sind. Aber entscheidend ist doch etwas ganz anderes. Entscheidend ist doch, dass beide von Gott berufen sind. Wahrscheinlich hat die Kirche viel zu lange darunter gelitten, dass auch nicht berufene Männer meinten, sie wären berufen. Und berufene Frauen nicht tatsächlich berufen worden sind. Das ist doch das Dilemma, was wir eigentlich haben. Und es geht darum, diesen Blick zu schärfen, zu fragen, wo sind die Berufenen? Wo sind die Berufenen? Und sie alle müssen, ich will so diese Gruppen abschließen, sie alle müssen Christus lieben, damit sie das Ziel im Blick behalten. Wir wollen ja kein Hochhaus bauen, weil Hochhäuser so schön sind. Wir wollen kein Hotel bauen, sondern wir bauen Reich Gottes. Wir bauen das Reich Jesu Christi. Wir bauen das Reich Gottes, weil Christus dafür gestorben ist und gesagt hat, jetzt hat dieses Reich schon angefangen. Und deshalb brauchen wir Menschen, die Christus lieben. Und das heißt nicht nur die bekehrt sind, die getauft sind, sondern die Christus lieben. Das ist etwas mit Leidenschaft. Die bereit sind, nicht nur Zeit und Geld, sondern im Zweifelsfall auch ihr Leben zu lassen, die Gemeinde und die Lehre zu verteidigen. Und das geht aus einer tiefen Liebe heraus. Und die bereit sind, Christus zu lieben und Christus über sich zu setzen. Es ist das Reich Gottes, was wir bauen, von dem Martin letzte Woche gesprochen hat. Reich Gottes, nicht unser Reich, in dem Gott ein bisschen zu Hause ist. Sie alle müssen den anderen lieben. Das gilt natürlich eigentlich für jeden Jünger auch, aber da, wo es für die Menschen in der Gemeinde vielleicht erstmal eine Anforderung ist, da muss es für Älteste etwas Gelebtes sein, den anderen zu lieben. Das bedeutet auch konkret, teamfähig zu sein und den anderen, so wie Jesus das seinen Jüngern gesagt hat, auch höher zu achten als sich selbst. Gemeindeleitung ist nicht eine Ansammlung von Egoisten, die irgendwie eine gemeinsame Aufgabe haben. Es ist eine Zusammenstellung von starken Persönlichkeiten, ja, unterschiedlicher Ausprägungen, aber die in dem anderen Christus sehen und sagen, ich liebe dich, weil Christus in dir ist. Und das macht uns teamfähig, das macht uns, das weckt uns so den Blick dafür, dass wir einander brauchen, um Gemeinde weiterzuentwickeln. Und drittens, sie alle müssen mit dem Heiligen Geist lieben und leben. Das bedeutet, dass sie mit dem Heiligen Geist leiten und auch lehren. Wisst ihr, wir sind Pfingstgemeinde. Und wir sind nicht Pfingstgemeinde, weil irgendwann etwa Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwo in Los Angeles irgendwie mal etwas, was wir heute vielleicht so ein bisschen spooky-mäßig bezeichnen würden, passiert ist. Sondern wir sind Pfingstgemeinde heute, weil der Geist Gottes, und das ist unsere Erwartung, heute hier wirkt. Genauso, und wir sind nicht der einzige Ort, wo der Geist Gottes wirkt. Als Pfingstgemeinde sind wir sensibel, wo er in anderen Kirchen und Bewegungen anfängt zu wirken und sagen, hey, das ist das, wo ein gemeinsames Erbe auch liegt. Und trotzdem sagen, wir wollen das nicht nur bewahren, sondern wir wollen das auch heute leben. Wir wollen pfingstlich-charismatische Gemeinde heute sein und uns nicht vielleicht von irgendwelchen Erfahrungen, die wir vielleicht mal gemacht haben, erschrecken lassen. Und das muss erlebt werden, das muss Begeisterung in uns auslösen, weil der Geist Gottes heute Menschen freisetzt. Eine Beterin hat Amen gesagt. Und da meine ich auch Menschen, die in Gefangenschaften, in Gefangenheiten sind, Dinge zu tun. Damit meine ich aber auch junge Leute freizusetzen, in einen Beruf zu gehen und sagen, da will ich meinen Mann und meine Frau stehen. Die nach geistlichen Erfahrungen suchen, nicht damit es hier um spirituelle Wellness geht, sondern die sagen, ich möchte in dieser Zeit meine Nachfolge leben, damit Christus aus mir heraus leuchtet. Und ich kann mich hübsch anziehen. Ich kann mir sogar noch ein freundliches Gesicht aufsetzen. Aber etwas übernatürlich, das in mir strahlt, das kann ich nicht machen. Da kann ich nicht irgendwo auf eine schöne Insel fahren, mir 7 Tage esoterische Wellness antun und sagen und mich ein bisschen erleuchten lassen. Das wird alles nicht funktionieren. Das ist alles viel zu kurz gegriffen. Wir müssen lernen und leben, heute Pfingstgemeinde zu sein. Und eine Ältestenschaft, eine Gemeinde muss das inhaliert haben und sagen, ja, wir wollen das. Das treibt uns, der Geist Gottes in dieser Welt, weil er der ist, der Menschen freisetzt und Brücken baut. Ältestenschaft sind Menschen, die eine Hirtengesinnung haben. Ich habe schon gesagt, die leiten und lieben. Und das bedeutet, die vorausschauen, wo müssen wir eigentlich hin und bereit sind, die Gemeinde abzuholen. Und genauso bedeutet diese Hirtengesinnung, wir schauen nach hinten, wir wollen nicht, dass irgendjemand zurückbleibt und wir helfen ihm, dass er weiterkommt. Also vorausschauen und abholen bedeutet Hirtengesinnung genauso wie nach hinten schauen und helfen. Beides. Manchmal habe ich den Eindruck, ist Hirtengesinnung nur nach hinten schauen, dass auch ja keiner zurückbleibt. Das Ergebnis ist, man kommt auch nicht weiter. Beides ist Hirtengesinnung. Beides braucht eine Schafherde. Sie braucht denjenigen, der das Schaf versorgt, wenn es müde ist, wenn es kaputt ist, wenn es ein Problem hat. Aber entscheidend ist, dass der Hirte sie zur nächsten Weide führt, dorthin führt. Er weiß, wo das ist. Er erkennt den Weg. Beides ist Hirtengesinnung. Mit anderen Worten, Hirtengesinnung bedeutet freisetzen, aber auch Grenzen setzen. Es geht nicht alles. Es geht nicht alles. Und das bedeutet manchmal auch zu sagen, hey, hier läuft in deinem Leben etwas schief. Wir sehen, dass hier etwas nicht gut ist. Und dann dürfen wir das ansprechen. Ob du das dann, wie du dich entscheidest, das ist deine Geschichte. Aber wir müssen hier Grenzen setzen. Weil das unsere Verantwortung ist. Weil wir dich lieben. Weil wir Dinge in deinem Leben sehen, die Gott eigentlich hineingelegt hat, aber du bist gerade auf dem Weg, das alles über Bord zu kippen. Und deshalb brauchen wir Menschen, die fest in Wort und Geist sind. Wir brauchen begnadete Lehrer. Ich glaube, dass wir in Zeiten leben, die mehr denn je begnadete Lehrer brauchen. Wir leben in Zeiten, in denen es nicht mehr gesellschaftliche Konventionen gibt, die irgendwie noch ein bisschen christlich sind. Wir brauchen begnadete Lehrer, die wirklich wissen, was steht eigentlich in der Bibel und was steht da auch nicht. Denn manchmal denken wir, in der Bibel stehen auch bestimmte Gewohnheiten, an die wir uns denken. Nicht? Kleidervorschriften. Was hat man, was zieht man da nicht alles raus? Ist ja gut, dass das endlich hinter uns liegt. Ich hoffe. Wir brauchen begnadete Lehrer, weil wir Antworten auf ethische Fragen geben. Und versteht das jetzt richtig, wenn ich sage, es reicht oft nicht mehr, einfach nur noch drei Bibelverse den Leuten zu sagen, so steht es halt geschrieben. Der begnadete Lehrer ist der, der anfängt, das zu jemandem rüberzubringen, was eigentlich die großen Gedanken Gottes dahinter sind. Und genauso brauchen wir diese begnadeten Lehrer, damit sie Orientierung in unsicheren Zeiten gibt. Denn in unsicheren Zeiten machen die Hühner alles Mögliche. Sie laufen kreuz und quer. Und dann braucht es Menschen, die sagen, hey, das ist aber vom Wort Gottes her die Richtung. Das ist vom Wort Gottes her die Grundlage, auf der wir stehen. Und genauso brauchen wir nicht nur die begnadeten Lehrer, sondern auch die gelehrten Gnädigen. Das sind die Gnade Gottes vermitteln. Das sind vielleicht die, man könnte auch sagen, wie so Evangelisten, die Menschen diese Gnade Gottes wirklich rüberbringen. Aber hier geht es eben nicht nur um Gnade zu vermitteln, sodass es dann eine billige Gnade wird, so nach dem Motto, ist alles nicht so schlimm. Sondern der gelehrte Gnädige ist der, der gleichzeitig die Liebe Gottes vermittelt und seine Heiligkeit. Fest in Wort und Geist. Wir hatten mal eine Zeitschrift in unserer Gemeindebewegung, die hieß so. Haben wir leider umbenannt. Jetzt ist es irgendwie ein bisschen komplizierter, kann sich kein Mensch merken. Ich glaube, Inspiration durch Gottes Wort heißt jetzt. Ne? Aber fest in Wort und Geist zu stehen, und das braucht eine Gemeinde und vor allen Dingen braucht es eine Leiterschaft, die darin fest ist. Ich fasse zusammen. Älteste sind Christen, die fest in Wort und mit dem Geist leben. Dieses ganz natürliches Verhältnis zum Heiligen Geist entwickelt haben. Es sind Menschen, die eine Hirtengesinnung haben und Hirtengesinnung meint leiten und lieben. Und es sind Menschen, die vor allem eine Berufung haben. Es geht nicht um Sympathie. Es geht auch nicht um Demokratie. Es geht um Berufung. Und deshalb nehmen wir uns auch für diesen Prozess Zeit. und sagen nicht im Dezember, kurz vor Weihnachten, bringen wir das nochmal eben über die Bühne, nennt uns mal 5 Namen, wir haben auch 5 Namen oder vielleicht 6, wir haben aber nur 3 Stellen zu besetzen und dann gucken wir mal, welche 3 genügend Stimmen haben und dann nehmen wir die, sondern wir wollen uns als Gemeinde auf den Weg machen. Wir haben im Oktober, haben wir uns als Leiterschaft 2-mal die Woche zum Beten getroffen, weil es uns wichtig ist, Gott zu suchen, diesen Prozess vorzubereiten, nicht einfach irgendetwas zu machen, weil es in unserer Satzung steht. Und wir wollen als Gemeinde uns auf den Weg machen und Berufungen erkennen. So viel für heute. Ich möchte nächste Woche etwas über das Verhältnis von Gemeinde und ihren Leitern sagen. Wir waren kürzlich, Heinz ist nicht da, mein Vorvorgänger, saßen bei ihm zusammen, Georg und ich, und er erwähnte so ein Bibelwort. Das möchte ich nächste Woche auch so mit euch teilen, dass es nochmal so speziell auch auf dieses Thema eingeht, das Verhältnis von Gemeinde und ihren Leitern. Und dann auch nochmal den Zusammenhang beschreiben zwischen Gemeindeleitung und dem fünffältigen Dienst. Ich lade euch ein, Fragen zu stellen. Ich fordere euch auf, zu beten. Und ich öffne so unser ganzes Herz auch als Leiterschaft, wirklich uns miteinander auf den Weg zu machen. Diese Tage erreichte uns schon so eine erste Empfehlung. Wir wollen auch so von euch mit hineinnehmen, indem ihr auch Namen nennen könnt. Natürlich machen wir uns auch Gedanken. Aber das ist ein gemeinsamer Weg und dazu lade ich ganz herzlich ein. Danke.